Personal Branding, das ist doch alles neumodischer Quatsch. Das brauche ich doch als Vertriebler überhaupt gar nicht. Und damit, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales Podcast. Ich bin heute wieder alleine und ich habe mir einen Gast eingeladen, den lieben Darius. Darius, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Björn. Hi, freut mich sehr, dabei zu sein. Ich bin Darius. Für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, bin jetzt seit knapp 4 Jahren im Software Sales. Und da verschiedene Stationen durchgelaufen sozusagen und bin gerade seit, ich würde sagen, roundabout 18 Monaten dabei, meine Personal Brand auf LinkedIn aufzubauen. Wer das ein oder andere vielleicht schon von mir gesehen hat, geht es eigentlich sehr viel um Espresso, aber vielleicht dazu nachher nochmal mehr.
Mhm. Alles klar. Was hast du gemacht im Sales vorher so oder bisher? Erzähl mal kurz so ein bisschen, dass man so ein bisschen dich kennenlernt, ein bisschen besser für die dich noch nicht kennen.
Ja, sehr gerne. Genau, bin gestartet bei Jobteaser, ist eine französische Firma, ein Scale-Up im Bereich HR-Tech und da auch einen relativ, ich würde sagen, ungewöhnlichen Einstieg gemacht, nämlich direkt als CI gestartet. Das heißt, dieses klassische Sales als SDA, dann hochzuarbeiten in die AI-Stelle, das habe ich quasi geskippt sozusagen. Das heißt, hatte nach der Uni einen relativ coolen Einstieg. Und hatte bei Jobteaser so eine Art 360-Rolle. Das heißt, klar, wir hatten auch natürlich Inbounds, aber der Großteil war eben selber generiert. Also ich würde schon sagen, so Richtung 80-90% eigene Pipeline-Generierung. Und bin dann zu Cognizant gewechselt nach roundabout 2 Jahren. Und da dann klassisch als Datenanbieter natürlich im Dachmarkt und teilweise auch europaweit, je nachdem, wo die Teams dann saßen, die Software platziert. Zuletzt war ich jetzt bei HubSpot, klassisches CM-System und bin jetzt gerade dabei, meine eigene Company zu gründen. Das heißt, ab Februar, das heißt, wenn ihr die Folge hört, ist die Company schon live gegangen.
Okay, jetzt haben wir ja Vorwege schon gesprochen, worum es geht bei dir. Das heißt, du willst dich auch mit diesem Thema Akquise, Personal Branding dann auch hinterher beschäftigen tatsächlich.
Genau, das ist so diese Sachen, der gemerkt, das macht einfach mega viel Spaß. Und auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, im Code-Coding oder im Sales zu sagen, Code-Coding macht Spaß, aber es ist schon ganz cool, gerade wenn man überlegt, dass man vom ersten Outreach bis hin zum Closing das Ganze begleiten kann. Und in dem Bereich möchte ich mich jetzt selbstständig machen. Das heißt, ich mache Code-Coding done for you für Unternehmen. Daneben eben noch, weil ich gemerkt habe, hey, bei Sales-Teams gibt es auch einen Bedarf, Code-Code-Training, weil viele haben einfach Angst davor, da ein Stück weit auch diese Angst zu nehmen und zu sagen, hey, das war relativ einfach, was heißt einfach, aber es kann nicht viel passieren. Mhm. Und sollte beim Geschäftsmodell möchte ich gerne Personal Branding für Vertriebsteams anbieten. Das heißt auch gerade da einfach Sales Teams enablen oder versuchen zu enablen, auf LinkedIn aktiv zu werden, weil es mir eben persönlich sehr viel gebracht hat. Unter anderem jetzt, dass wir zum Beispiel sprechen, aber auch schon eigentlich mein Job bei Cognizant war eine Empfehlung, bei HubSpot ein Active Sourcing und auch so generell einfach eine coole Community aufgebaut und das entsprechend auch alles über LinkedIn. Also
Okay, jetzt hast du dir ja, ich mache jetzt schon ein paar Jahre Sales und jetzt hast du dir ja ein Thema ausgesucht, was selbst mir mit 30 Jahren Erfahrung, immer noch nicht, also es ist jetzt nicht das, was ich am liebsten mache, um es mal vorsichtig auszudrücken. Personal Branding ist der zweite Teil, aber der erste Teil ist halt Cold Calling. Lass uns doch damit mal anfangen. Ich würde da gerne mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ja was, wir beide sind ja community-mäßig recht eng oder ähnlich unterwegs und man hört es immer wieder, irgendwie so die meisten Vertriebler sagen, irgendwo kalt anrufen, da habe ich gar keine Lust drauf und das macht überhaupt keinen Spaß. Erzähl mal, warum das bei dir anders ist.
Ja, ich glaube, was anders ist, vielleicht diese, vielleicht auch mein Gefühl dabei. Dieses, wenn man, also zum Beispiel, in der Regel stehe ich dabei, laufe auch viel durch die Wohnung, habe danach ein Headset auf und lasse dann einfach meine Daten vorher recherchieren, beziehungsweise einfach mit ChatGPT durchlaufen, was gibt für Trigger, was kann man nutzen als Event zum Beispiel. Und dann hast du in der Regel eigentlich immer einen coolen Cliffhanger, den du nutzen kannst, damit das Gespräch gar nicht so kalt ist und der andere sieht, du hast deine Hausaufgaben gemacht, das heißt jetzt zum Beispiel mit KI, aber ist ja egal, ob du jetzt 5 Minuten selber recherchierst oder KI das Ganze aufklären lässt.
Ja.
Meine Aufgaben gemacht und muss gestehen, am Anfang, vor 4 Jahren, wo ich im Sales gestartet bin, fand ich es auch noch sehr schwer tatsächlich, weil das Nein einfach als persönlichen Verlust gesehen habe und gesagt habe, irgendwie bist du gescheitert, dieses Gefühl und das ja, war schon tricky, aber irgendwann einfach da, ja, das heißt, irgendwann immer nach ein paar Wochen, Monaten quasi so diesen Drive gehabt, Monaten ist vielleicht zu lange gesprochen, ein paar Wochen dann einfach meine Statistiken angefangen zu tracken und dann einfach wie so eine Art Mustererkennung gemacht, dass ich zum Beispiel 15, 20 Neins brauche oder hören muss am Telefon, bevor dann das nächste Meeting gebucht wird. Und das hilft enorm, weil das motiviert, weil du weißt ganz genau, du brauchst diese Neins, um zum Ja zu kommen. Und beim Cold Calling hast du ja diesen coolen Aspekt, dass du aus dem Markt heraus diese Opportunities rausfischen kannst, die es so noch gar nicht gab, weil die noch gar nicht vielleicht selber realisiert haben, dass sie jetzt ein Problem haben oder eine Herausforderung, die du lösen kannst. Und dann kommst du vielleicht zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt um die Ecke und dann kannst du schon teilweise sehr schnell gehen.
Okay. Ich kriege aufgrund meiner Position als Head of natürlich jede Menge, du wirst es dir erahnen, jede Menge Cold Calls und alles, und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, also ich persönlich habe das Gefühl, es ist schlechter geworden im Laufe der Zeit. Es ist nicht besser geworden. Es ist unpersönlich geworden. Es ist 0815-Ansprache ganz häufig. Und dann ist es natürlich, kann ich auch den Seller verstehen, der irgendwann sagt, ey, ich mache hier keine Ahnung, 50 Calls und das macht mir überhaupt keinen Spaß, weil ich kriege immer nur irgendwie auf die Schnauze dafür. Was würdest du sagen, ist das Hauptding, was man anders machen muss, damit wirklich, wirklich Leute auch was jetzt bewusst schon von Anfang an mitnehmen können daraus?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man versucht, kein Skript abzulesen. Am besten eigentlich gar kein Schreiben, vielleicht am Anfang, dass du so die Bausteine hast, was will man sagen, aber eigentlich diesen, also ich bin zum Beispiel auch kein Freund von diesen Playbooks oder Openern, die man dann kopieren kann. Ich meine, es gibt coole Opener da draußen, aber ich würde die niemals einzeln so kopieren und sagen, ich nehme das immer als den Opener für alle meine Kunden, ja. Weil je nach Partner, kann es sein, dass der eine vielleicht kein Interesse hat, einen witzigen Opener wie ich schmeiß mein Handy aus dem Fenster oder gibt mir 30 Sekunden, den zu nehmen, oder manche sind einfach sehr seriös, wollen direkt zum Punkt kommen. Das muss man so ein bisschen, also finde ich, muss man ein bisschen herauskristallisieren, so ein Gefühl für bekommen, aber wenn man das hat, dann kann das schon ganz cool werden. Und was mir auch immer hilft, ist einfach vorher, keine Ahnung, was Witziges zu schauen, irgendwie, keine Ahnung, 3, 4, 5 Minuten zum Beispiel, damit du kurz lachst und mit Lachen im Gesicht, finde ich, geht das Cold Calling auch einfacher, weil das, man hört es oder man der andere merkt es irgendwie, dass du jetzt nicht da stumpf sitzt und deine Cold Calls runterrasselst, weil du jetzt 50 Dials machen musst, sondern weil du merkst, du hast Spaß daran und dann macht es automatisch auch mehr Spaß.
Ja, also ich kann mal all denen, die mich Cold Callen wollen, einen kleinen Tipp geben. Guckt euch doch einfach mal mein LinkedIn-Profil an und schaut mal, wie ich so bin als Mensch. Und dann findet ihr, glaube ich, eine relativ gute Möglichkeit in irgendwelche Einstiege in mich. Weil das ist so was, da bin ich voll bei dir, was mich total nervt. Mich nervt das Unpersönliche, mich nervt Copy and Paste, mich nervt die 110. Geschichte, die immer gleich ist. Und das flasht mich halt überhaupt nicht. Und das ist genau das, was ich eigentlich damit meine. Und das ist ja letztendlich, glaube ich, auch das, warum Cold Calling so verpönt ist auch auf der anderen Seite, weil alle sagen, ja, das ist ja immer das Gleiche und jetzt rufst du, keine Ahnung, 50 Leute an, wie im Callcenter, einfach eine Liste runter telefonieren, aber es ist es ja gar nicht, sondern es ist ja eigentlich viel mehr.
Ja, tatsächlich, und vor allen Dingen hast du auch diese, ja, ich sag mal, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, auch echt eine gute Chance, daraus ein Meeting zu generieren und deswegen guter Fan davon, ja.
Okay, alles klar. Also, das ist das eine, Cold Calling. Das zweite ist Daten. Jetzt bist du ja bei Cognism gerade an der Quelle gewesen, sage ich mal. Hast du ein paar Tipps auch, die du Zuhörern mitgeben kannst? Okay, wo kriege ich vernünftige Daten her? Und warum, vielleicht auch da nochmal an dieser Stelle, warum ist das so wichtig?
Ja, tatsächlich. Also ich habe eigentlich von Datenseite her alles mitgemacht, von du hast die direkte Durchwahl zum Entscheider bis hin zum du rufst die Kunden-Support-Hotline an, weil das hinterlegt wurde im Profil. Ja, also ich würde sagen, am meisten Spaß macht es natürlich, mit den direkten Entscheidern zu sprechen und da entsprechend nicht eine Hotline zu landen. Auf der anderen Seite würde ich mir bei Datenanbietern immer angucken. Ich würde verschiedene austesten, das auf jeden Fall, je nach Use Case zum Beispiel. Und je nachdem, welchen Markt man telefonieren möchte. Ist jetzt zum Beispiel der Dachmarkt oder ist europaweit, international, USA zum Beispiel, weil jeder Anbieter hat eigentlich so seine Stärken dabei. Und ich habe das zum Beispiel auch festgestellt, dass in, ja, je besser deine Daten sind, desto mehr Spaß macht das Code Coding, weil erstens kann es nicht bei der Hotline, zweitens nicht bei falschen Leuten oder nicht so viel, das kann immer wieder passieren. Drittens landest du vielleicht auch nicht auf einer privaten Handynummer, was ja auch ein No-Go ist, aber trotzdem kann das immer wieder mal vorkommen, wenn zum Beispiel Leute die private Handynummer in einem B2B-Kontext mal angegeben haben.
Ja.
Automatisch zu einer Business-Nummer, da gibt es auch kein Register, was dagegen screent. Obgleich natürlich auch mal wichtig ist, gegen Do-Not-Call-Listen zu screenen, wo dann Leute gesagt haben, hey, ich will gar nicht angerufen werden. Wie sollte man dann am besten eigentlich auch? Würde ich einfach weglassen.
Ja, okay. Ja, finde ich einen guten Hinweis auch nochmal. Okay, also wir sind beim Cold Calling ein Punkt, das einfach vielleicht auch so für mich meine Erfahrung, das Ganze nicht so verbissen sehen, sondern das Ganze irgendwie auch mit einer gewissen Lockerheit rangehen. Und ich bin bei dir, ein ganz entscheidender Punkt ist halt, niemand meint es persönlich, ne? Also so, das ist halt das Ding dabei. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich niemals persönlich in irgendeiner Form angegriffen fühlen sollte, wenn man mal eine böse Abfuhr kriegt, wenn man mal angeschrien wird, was wir ja auch alle schon irgendwie erlebt haben im Cold Calling, ne? So von wegen, sind der 500. der mich anruft, ich, ne? Und also diese ganzen Dinge. Es ist ja nie so gemeint, wie es gesagt ist. Also es geht ja nicht gegen mich.
Ja, tatsächlich. Und das zu verinnerlichen hilft auf jeden Fall. Und ja, also man wird nicht so häufig angeschrien, aber es kann auch mal vorkommen, wenn du wirklich der 20. bist, der da anruft und vielleicht am 15. von demselben Text runtergespult, dann ist natürlich, dann sagt sich der andere auch, hey, komm, lass dir mal was.
Ja, ja, genau richtig, das denke ich auch. Okay. Okay, so, jetzt zweiter Teil und jetzt finde ich ganz spannend, weil das ist ja tatsächlich eine gute Verknüpfung. Personal Branding. Boah, hab so im Laufe der letzten Jahre, und deshalb fand ich es eigentlich cool, dass du gesagt hast, ich habe Bock auf dieses Thema. Ich glaube oder ich beobachte eine Veränderung, was dieses Thema angeht in den letzten Jahren. Ich bin schon relativ lange bei LinkedIn dabei und schaue mir das an. Und erste Frage vorab, würdest du sagen, Personal Branding beschränkt sich nur auf die Online-Präsenz oder ist es viel mehr?
Ich würde sagen, es ist noch mehr als nur die reine Online-Präsenz. Ich meine, das ist, das ist so das, was die Leute vielleicht von dir immer wieder konsumieren können, 24/7 geführt. Aber auch draußen zum Beispiel sich eine eigene Marke aufzubauen und eigentlich genau diesen Aspekt zu haben, dass wenn du gerade nicht im Raum bist und Leute über dich reden, dass es aber so ist, wie du das gerne haben willst. Oder dass es einfach so ist, sagen zum Beispiel. Und da finde ich, kann der Personal Branding helfen. Und klar kann man das natürlich dann auch ein bisschen beeinflussen, indem man die eigene Marke vielleicht in die ein oder andere Richtung bewegt zum Beispiel.
Okay. Fangen wir an. Du hast ja erzählt, du hast auch angefangen, dir das dein so richtig aufzubauen in der letzten Zeit. Wie bist du es angegangen? Hast du eine Strategie gehabt? Hast du dir überlegt, irgendwie, okay, wo will ich eigentlich hin? Oder hast du erstmal losgelegt? Oder wie war es bei dir? Erzähl mal. Das würde mich wirklich mal interessieren, weil eine Personal Brand, ich sag mal, mit Sinn und Verstand und mit einem Plan aufzubauen, ich weiß nicht, ob das viele tun oder ob einfach die meisten sagen irgendwie, okay, komm, ich lege jetzt einfach mal los.
Ja, also bei mir war es auf jeden Fall Zweiteres. Ich habe einfach mal losgelegt und war tatsächlich, ich würde sagen, so der Startpunkt war nach einem Event von Cognizant vor Ort im Office. Und da habe ich dann einfach, ich glaube, am nächsten oder am Tag darauf darüber geschrieben. Und dann gab es eine echt sehr hohe positive Resonanz darauf. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie schon irgendwie auch cool. Und dann nochmal, ich glaube, 2, 3 DMs waren auch mit dabei. Und gesagt, okay, das ist auch cool, was daraus dann entstehen kann. Und dann habe ich erstmal angefangen, mir Ideen zu überlegen aus meinem, ja, was kann man überhaupt posten, was posten andere zum Beispiel, auch im Sales. Da habe ich gemerkt, okay, die posten relativ viel aus dem Alltag heraus, was mit Discovery zum Beispiel oder Code Coding. Und habe dann für mich gesagt, okay, das ist eigentlich auch was ich zum Beispiel auch aus meiner eigenen Erfahrungssicht halt spiegeln kann. Und bin dann auch gestartet, erstmal mit, ich glaube, es war am Anfang einmal die Woche. Und dann, weiß nicht noch, dann kam Lea auf mich zu, hier von SDRs of Germany, die mich dann zum Sales Leadership Dinner eingeladen hat, wo wir uns, glaube ich, auch schon einmal, das erste Mal dann, glaube ich, persönlich getroffen haben. Und die mich dann noch gefragt hat, hey, hast du denn auch Lust? Also gut, das war ein bisschen später, ich glaube, das war mal zweieinhalb Monate später, dann hat sie mich gefragt, ob ich Lust habe, auch Ambassador zu werden. Und das waren dann, also bis dahin habe ich auch schon gewisse Entwicklung gemacht mit dem Posting mal wieder. Und da habe ich schon gemerkt, es macht schon Spaß, auch da als aktiv sichtbar zu sein. Und hat mir auch im Sales tatsächlich einiges gebracht, also auch an Inbound Leads, wo man die halt vieles vereinfacht haben, wo einfach Companies auf dich zukommen und sagen, hey, ich verfolge dich schon ein bisschen, ich wirke mit dir zusammenarbeiten, wie können wir das machen? Und ich weiß noch, als ich dann Ambassador geworden bin, habe ich das Ganze so ein bisschen, ich würde sagen, nochmal mehr, hatte das Ganze mehr, wie sagt man das, Commitment oder mehr Verbindlichkeit dahinter, wo ich so sage, okay, ich möchte das Ganze jetzt ein bisschen ausbauen, auch vielleicht zweimal die Woche und dann immer wieder verschiedene Themen zu nehmen. Was ich allerdings mitgeben kann, ist das Wichtigste, einfach diese Persönlichkeit mit reinzubringen, also wirklich diese eigenen Erfahrungen und Spaß dran zu haben. Weil wenn es keinen Spaß macht zu schreiben, dann wird es eine Qual und man versucht es dann so auf Haruk irgendwie was zu schreiben. Und das merkt man dann auch. Und ja, deswegen, also die eigene Persönlichkeit reinzubringen, ist schon gut.
Okay. Planlos geht der Plan los, ist natürlich die eine Variante. Variante 2, dann stellst du irgendwann fest, okay, alles klar, mein Netzwerk wächst, das macht Sinn. Und dann kommt irgendwann, glaube ich, bei jedem so dieser Punkt, wo man sich überlegt, okay, nee, komm, ich mache mir doch einen Plan. Und irgendwie versuche ich das jetzt mal in eine Struktur zu bringen. Wie war das bei dir? Was ist daraus oder wie war dieser Moment und was ist daraus entstanden?
Ja, ich habe dann irgendwann diese Cold Call Challenge zum Beispiel angefangen, wo ich gesagt habe, okay, dieses Thema Cold Calling finde ich mega spannend, da möchte ich nochmal mehr rausgehen und mehr pushen führen, weil ich bei Cognizant zum Beispiel gemerkt habe, da habe ich mit relativ vielen Sales-Teams auch gesprochen und da war das Thema Cold Calling eben auch nicht so favorisiert und immer wieder auch gesagt, hey, viel Ablehnung, das Team ist eigentlich motiviert und oder bringt nichts. Und da habe ich mir gesagt, okay, es ist, oder viele haben ja auch auf LinkedIn gehabt, so eine ganze Zeit lang diese Welle, Cold Calling ist tot. Mittlerweile, zumindest in meinem Feed, hat es ein bisschen abgenommen oder ich lese eigentlich kaum noch. Aber da habe ich einfach gemerkt, das Thema will ich so ein bisschen weiter nach vorne bringen, habe dann meine Statistiken mal veröffentlicht und ich würde sagen, ich habe jetzt keine hunderttausende Dials gemacht. Ich glaube, ich hatte nachher, 300, 400 Dials in einem Monat, was jetzt auch nicht viel ist in der Retro-Perspektive, aber trotzdem für nebenbei mal so aufgebaut, war das schon ganz cool. Und für mich auch so ein Sprung über den Schatten, weil man natürlich, oder weil ich dann auch das erste Mal bei LinkedIn, ich sag mal in Anführungsstrichen, Verlust gepostet habe, wo ich eben dann nicht ein Meeting generiert habe. Also war da auch mal kurz vor dem dabei, wo ich gesagt habe, hey, da ist jetzt kein Meeting raus entstanden. Und nichtsdestotrotz habe ich heute trotzdem viel über meinen Markt gelernt, über die Ansprechpartner und konnte auch so dann Accounts aus meinem Portfolio rausschmeißen und raustransferieren und habe halt auch gemerkt, du kannst eigentlich nicht verlieren. Also das Einzige, was du verlierst, ist, dass du gar nicht was anrufst. Und ja. Ich glaub, wenn das verinnerlicht hat, dann haben wir auch schon viel um damit loszustarten.
Ja, ich sag meinen Leuten immer irgendwie, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass einer, der jetzt nicht unser Kunde ist, hinterher auch nicht unser Kunde ist. Und das ist unterm Strich ist es ja auch tatsächlich so, es ist nicht mehr und nicht weniger. Jetzt ganz ketzerische Frage, habe ich letztens auch in einem Post von Lea gesehen.
Ja.
Braucht es in der heutigen Zeit definitiv Social Selling, um im Sales erfolgreich zu sein? Oder ist es ein, okay, ich mach's überspitzt, oder ist es ein overrated und overhyped Tool?
Ich feiere die Frage. Ich glaube, ich habe den Post sogar auch gelesen. Ich würde sagen, also ich würde es jedem empfehlen, ich schreibe das ja auch sogar manchmal drunter, dass ich es wirklich jedem empfehle, das Ganze aufzubauen. Klar, man kann Sales auch ohne Personal Branding machen. Klassisch kannst du auch ein Telefonbuch nehmen, dich dadurch telefonieren zum Beispiel. Aber ich glaube, mit Personal Branding geht es auf jeden Fall einfacher. Weil ich erinnere mich an einen Kunden, da haben wir, war ein größerer Lieber Cognizant, da haben wir einen Testlauf gemacht. Und ich hatte vorher schon meine eigenen Statistiken veröffentlicht, mal so Umfragen gemacht, zum Beispiel auch in Richtung Cold Calling. Und das alles hat natürlich extrem geholfen, mit den Kunden dann auch zu sprechen oder auch dann zu sagen, hey, LinkedIn sehen das andere Seller zum Beispiel so und so. Und das habe ich eigentlich auch sehr gerne dann auch benutzt in Calls dann. Und ich weiß noch, da war ein Vertriebler, der gesagt, ja, wir brauchen den Test gar nicht mehr machen. Das sieht schon so gut aus bei dir. Lass uns einfach starten. Und das hat den Deal massiv beschleunigt. Und der kam sogar vorher auch auf LinkedIn auf uns zu. Und da habe ich auch schon gemerkt, Das ist einfach cool, weil du hast so viele Möglichkeiten, ja, über LinkedIn dich zu präsentieren oder auch zu zeigen, was du machst, und andere können halt was von dir lernen. Plus, was mich halt zum Beispiel motiviert, ist, wenn andere Leute dann drunter schreiben, dass sie das motiviert, wie ich das aufbaue, und das ist halt mega cool. Das ist eigentlich so das beste Kompliment, was man bekommen kann, und treibt halt auch an, natürlich immer da weiterzumachen und halt auch sich selbst nicht zu verlieren dabei.
Ja, und es ist halt tatsächlich auch mal ein echtes Beispiel aus der Praxis, was ich sehr cool finde, was zeigt, dass es einen echten Impact gehabt hat, also wirklich auf einen Deal. Würdest du es unterschreiben, wenn ich sage, das liegt schon sehr daran, auch in welcher Branche du unterwegs bist, wer deine Zielkunden sind, was du im Sales überhaupt so machst oder nicht?
Ja, ich glaube, ich höre immer wieder mal, dass einige Branchen natürlich oder einige Zielgruppenvertreter natürlich gar nicht auf LinkedIn aktiv sind. Dann wird es natürlich schwierig, die da zu erreichen. Ich glaube auch, dass das ein oder andere Thema auf LinkedIn leichter zu spielen ist, zumindest aus meiner Sales-Sicht, wir sagen, aus der Sales-Erfahrung heraus zu schreiben, ist sehr aus heutiger Sicht sehr einfach. Am Anfang fand ich es auch nicht so einfach, aus heutiger Sicht schon. Weil man kann einfach überlegen, man hat täglich so viele Touchpoints, du kannst aus dem Kundengespräch was mitnehmen, aus dem Portfolio, aus dem Deal, der falsch laufen ist. Also du kannst so viele Sachen da posten. Und aber es kommt auf die Zielgruppe an. Also wenn eine Zielgruppe auf LinkedIn aktiv ist, dann kann man sich ja mit denen auch perfekt vernetzen. Kann man jetzt zum Beispiel auch über den Sales Navigator zum Beispiel filtern, wie viele es gibt. Oder man startet eben einfach und guckt einfach, wie die Resonanz ist. Und das Case hast du zum Beispiel im Cloud Branding gemacht. Also wo ich bei HubSpot war, ich habe eigentlich niemals über HubSpot geschrieben, was das CRM-System kann oder irgendwie sowas. Ich hatte, glaube ich, trotzdem nachher, es waren 9 Inbounds sozusagen, die ich empfohlen habe als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann in dieses Referral-Programm. Das war zum Beispiel auch, wo ich dachte, okay, das ist schon spannend, weil ich habe niemals geschrieben, hey, das und das sind Benefits hier oder sowas. Gar keine Werbetrommel quasi gerührt.
Okay, auch voll fair, auch absolut, absolut wichtiger Punkt halt natürlich auch, weil letztendlich machst du natürlich oder stehst du auch immer ein bisschen für das Unternehmen, für das du arbeitest natürlich und machst da. Ich habe ein gutes Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Ich habe letztens 2 Tage hintereinander, einen Tag einen fachlichen Post über das, was wir machen bei uns mit unserer Software geschrieben, nächsten Tag einen Sales-Post, also einen über eigene Sales-Erfahrung und so weiter und so fort. Der Sales-Post geht im Vergleich zum fachlichen Post komplett durch die Decke und es ist nicht so, als hätte ich nicht zum Beispiel Menschen aus meiner Zielgruppe in meinem Netzwerk. Ja. Stille Leser, die nicht so viel liken, oder ist es einfach generell so, für dich vielleicht auch vom Gefühl her, dass so die Themen, in denen wir unterwegs sind, auch beruflich, teilweise sogar noch mehr gehen als andere Dinge?
Ja. Also Thema stille Leser bin ich auf jeden Fall dabei. Das ist richtig wild. Also ich kriege teilweise jetzt, wo ich bei HubSpot zum Beispiel raus bin und gesagt habe, hey, ich starte, oder ein bisschen angedeutet, was ich mache, habe ich einerseits mega viele Profilbesuche gehabt. Ich glaube teilweise mehr Profilbesucher als Likes auf den Post zum Beispiel, was auch irgendwie wild ist. Auf der anderen Seite aber auch dann Leute aus meinem persönlichen Umfeld, die mir dann auch geschrieben haben, die dann auch, oder aus dem Nichts, mit denen ich teilweise schon vor 1, 2 Jahren, 3 Jahren nichts mehr zu tun hatte, die dann auch sich gemeldet haben. Da habe ich auch gemerkt, wie das sind dann diese Stillmilchiere, die immer da sind, aber auch nicht liken. Aber muss ich eigentlich bewusst sein, dass man die Leute trotzdem erreicht und dass sie doch irgendwie gecatcht werden darüber.
Ja, also ist echt ein guter Hinweis. Ich habe mich ausnahmsweise mal ein bisschen vorbereitet und weil ich dieses Thema tatsächlich spannend finde, mache ich sonst ja nie. Real Talk, 80% posten auf LinkedIn, 15% posten viel und nur 5% erzeugen echten Business Impact. Gehst du mit?
Boah, ich würde sagen, es sind, ich lese immer von 1% irgendwie die Content erzeugen.
Wow, okay, krass. Okay, das ist ja noch viel weniger. Okay, das ist, okay.
Das ist auf diese gesamte Anzahl an Usern gerechnet. Ich weiß auch nicht, ob das einfach nur so polarisierende oder Ragebait Hooks sind. Deswegen, ich muss gestehen, ich kann es dir gar nicht genau sagen, wie die Zahlen da sind, wie viele der User Content erzeugen. Also ich glaube, es gibt ein paar gute Creator auf jeden Fall. Und die dann auch so coolen Mehrwert bringen, wo man dann auch dann sich die Sachen speichern kann, wenn man sagt, okay, das will ich eigentlich im Hinterkopf behalten, das kann ich für mich eigentlich perfekt nutzen oder abwandeln, zum Beispiel irgendwie in den eigenen Sales-Prozess reinbauen. Mhm. Ja, manchmal hast du natürlich auch lustigen Content. Ich meine, ich mache jetzt aktuell auch zum Beispiel in dieser Challenge am Wochenende immer relativ, habe ich mir jetzt gesagt, eigentlich Wochenende, Samstag, Sonntag sind immer so Spaß-Posts. Weil ich gesagt habe, irgendwie da will ich gar nicht so viel bei jetzt einem Prompt schreiben oder irgendwie was aus dem Alltag, sondern einfach irgendwas Witziges schreiben, weil es das irgendwie auch leichter macht und auch, ich glaube, nah, weil die Leute können auch den eigenen Humor verstehen oder auch so merken dann auch, hey, was ist das eigentlich für eine Person nachher, die haben da auf der anderen Seite durch den Bildschirm gegenüber sitzt.
Ja, fühle ich voll. Hast du Tipps für ein paar gute Creator, denen man auf jeden Fall folgen sollte, wo du sagst, ja, das lohnt sich, weil da ist auf jeden Fall was dahinter, was man sich ansehen sollte? Dann leg los.
Ja, also ich glaube, den kennen wir alle im Sales, die Wundorf zum Beispiel, den würde ich auf jeden Fall folgen. Das war so auch einer der ersten, die ich dann im Sales, wo ich selber noch auf LinkedIn immer wieder geguckt hatte, gesehen hatte. Und gemerkt hat, hey, das ist eigentlich schon cool, was für Frameworks der immer rausbringt oder auch seine Erfahrungen zum Beispiel spiegelt. Und dann natürlich Danny Verne zum Beispiel, da würde ich mit reinnehmen, auf jeden Fall Ruben zum Beispiel mit den Gehaltsabrechnungen, weil zum Beispiel Thema Gehaltsabrechnung, das ist was, wo ich glaube, viele nochmal einen guten Edge mitnehmen können, um selber auch zu wissen, hey, wo stehe ich eigentlich gerade im Markt, wo kann ich hingehen? Und persönlich gesprochen finde ich es auch sehr, sehr cool, weil darüber hat man auch so eine Perspektive einfach. Wenn ich weiß, hey, klar wird das Gehalt vielleicht nicht unbedingt garantiert so eintreten, wie es da immer wieder gezeigt wird, aber es zeigt einfach, wo kann die Reise hingehen. Und zum Beispiel, ich würde dir zum Beispiel auch folgen, also gut, ich folge dir jetzt auch schon, aber weil es einfach diesen, zum Beispiel, was du mit den Messetrainings machst, oder der Christian zum Beispiel, die Messe. Dann lese ich manchmal so Posts, wo sich dann Vertriebsleiter oder CEOs von Firmen beschweren, dass sie auf einer Messe keine Leads gemacht haben. Aber dann diesen Aspekt, auf einer Messe wirklich mal auf die Leute zuzugehen und rauszugehen und zu sagen, hey, ich spreche dich einfach mal an. Und ich war jetzt schon auf ein paar Messen, das machen tatsächlich die wenigsten Vertriebler.
Ja.
Und das Ding ist aber, du kriegst die Leute halt, also ja, du kannst die konvertieren über, dass sie sich vielleicht an deinen Stand anstellen, das angucken, aber wenn du die Leute nicht ansprichst, dann holst du die nicht ab. Und wenn die Person merkt, der Vertriebler hat schon gar keine Lust, mit mir zu sprechen, dann gehen die weiter. Und in der Regel ist es so, dass du mit dem Stand bei einer Ecke stehst, wo dann 2, 3, 4, 5 Competitor von dir auch noch unterwegs sind, dann sind die beim Wettbewerb. Da haben die vielleicht ein cooles Gespräch, trinken einen coolen Kaffee oder sowas oder keine Ahnung, kriegen, weiß nicht, O-Saft oder sowas angeboten als Beispiel und sind da im coolen Gespräch und dann machen die den Deal da drüben. Einfach weil dieser persönliche Kontakt und dafür ist ja die Messe eigentlich ideal. Als Seller kommst du mal raus aus dem Homeoffice oder aus dem Büro und das Coole ist, die Messe filtert dir das ja auch schon vor, weil auf der Messe sind eigentlich nur Leute, die sich für dein Thema interessieren, weswegen du auch da bist.
Ja. Ja, und es ist übrigens auch Teil der Personal Brand, ne? Also es ist was ich die letzten Jahre gemerkt habe, das ist halt, wenn du regelmäßig dann dahin gehst, die Leute kennen dich, die wissen, wofür du stehst, die wissen, ne? Es gibt also auch Leute, die fragen regelmäßig, ich habe eben gerade noch wieder einen Call gehabt mit einem befreundeten Unternehmer, der, hey Björn, wir sind demnächst auf der gleichen Messe wie ihr, kannst du nochmal 2, 3 Tipps für mich bezüglich unseres Standes, so wo du da sitzt und dir denkst, okay, alles klar, das ist halt schon sowas. Ja, was ich irgendwie einbläut, ne? Und da kommen wir dann wieder auf das, was wir vorhin gesagt haben. Personal Brand findet halt nicht nur irgendwie im Netz statt, sondern ist halt wirklich auch persönlicher Kontakt.
Ja, genau. Das ist halt so wichtig nachher. Und du den eigenen Namen damit aufzubauen, ist halt das Coolste, was ihm passieren kann. Und wie du ja schon sagst, dann wird es angesprochen von befreundeten Unternehmer, der genau weiß, hey, der Björn kennt sich mit Messen aus, auch für Vertriebsdienst. Also für Tipps kann ich vielleicht von ihm abholen, um mein Vertriebsteam noch erfolgreicher zu machen auf der Messe.
Ja. Also auch ganz, ganz wichtiger Punkt, Leute, kann ich euch nur empfehlen. Er geht auch raus und netzwerkt. Also nicht nur online, sondern geht auch wirklich raus, zu Live-Geschichten, Darius, was wir schon gesagt haben, ne? Als wir uns bei Cognizant getroffen haben, über die SDRs. Ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das eine ist das, was ich lese über jemanden, das andere ist aber, wenn ich ihm gegenüberstehe oder ihr und ich einfach merke, irgendwie so, okay, der Nasenfaktor passt noch, das sind Menschen, mit denen mag ich mich austauschen, die sind nett, mit denen kann ich mich auch austauschen, weil sie was zu erzählen haben, das finde ich auch noch ganz wichtige Punkte dabei.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde gerade diesen persönlichen Touch nachher, wenn das einfach vibet, dann vielleicht neumodisch, aber dann hat man schon ein ganz gutes wenn du diese menschliche Beziehungsebene einfach auch, wenn die einfach auch stimmt, dann hat man schon mhm. einen ganz guten Vorteil. Ja,
ja, ja, ja, ja, finde ich cool. Pass auf, harte Frage. Wenn du morgen aufhören würdest, Social Selling zu machen, also Internet, wenn du nicht mehr posten würdest, ja. würdest du sagen, Umsatz leidet messbar, ja oder nein?
Ich würde schon sagen, dass es einen Impact hat, weil mhm. schon dieses, dass Leute dich sehen oder auch zum Beispiel dann, man vernetzt sich ja auch in einem Deal zum Beispiel mit den verschiedenen Stakeholdern, dem Buying-Komitee, du suchst dir die raus, du vernetzt dich mit denen, die werden dann zu, ich würde mal sagen, stillen Lesern, weil die das doch irgendwie dann auch mal lesen oder sagen, hey, ich habe das da schon auf LinkedIn gelesen, zum Beispiel von dir, ganz cool. Und deswegen würde ich schon sagen, es hat schon Impact auf Umsatz, auf jeden Fall. Und
ja.
ich sag mal, aus dem Posten heraus, wenn das Vertriebsteam Spaß dran hat, das zu machen, diese, ich würde jetzt nicht sagen geschenkten Deals, aber eigentlich schon fast geschenkten Leads zumindest, mitzunehmen, mhm.
lohnt sich auf ja. jeden Fall. Ja, klar, Logo, ja. Gehst du mit, wenn ich sage, dein Personal Brand ist dein Personal Brand und ist nicht dein der Personal Brand, wo darüber die Firma sagen kann, Darius macht dies, Darius macht das?
Auf jeden Fall. Ich habe es jetzt schon bei zwei Kollegen mitbekommen, wo die Firma einen großen Einfluss nehmen wollte auf das, was geschrieben wird. Dann sollten so Marketing-vorproduzierte Posts zum Beispiel genommen werden mhm. und veröffentlicht werden. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, ich will das tatsächlich auch nochmal zu einem Post machen, weil das ist einfach ein Thema, deine Brand gehört dir und da darf mhm. du das keine Firma darauf Einfluss nehmen. Eigentlich sollte sich die Firma mehr freuen, dass der Vertriebsmitarbeiter oder Mitarbeiterin postet, generell da aktiv ist. Deswegen auch, also ist ja auch, glaube ich, ein kritisches Thema, LinkedIn während der Arbeitszeit zu nutzen, weil es ja auch so ein Social-Media-Network ist. Ist jetzt nicht wie Instagram oder TikTok, sondern ich würde schon sagen, dass man LinkedIn hauptsächlich fürs Vernetzen nutzt, aber auch einen gewissen Geschäftszweck natürlich dahinter hat. Deswegen würde ich zum Beispiel als Vertriebsleiter oder generell als Firma das immer supporten, aber niemals sagen, du musst jetzt das oder jenes posten, weil das hat eigentlich nur einen Nachteil für die Firma.
Ja, ja, ja. Andere Richtung, ich möchte nicht, dass du es machst, weil wir sehen das für uns nicht als wichtig an. Macht es ja eigentlich genauso schwierig dann ein Stück weit, oder?
Das finde ich tatsächlich auch wild, wenn das gesagt wird, weil letztlich kann man auch sagen, letztlich könnte ich auch als Vertriebler sagen, ich schreibe meine Posts am Wochenende oder unter der Woche am Abend.
Na klar, ja.
Dass ich am Anfang.
Wobei dann, das kann dir ja eigentlich rein theoretisch auch niemand verbieten. Die Frage ist halt, worüber du schreibst, selbst wenn du dann ja nicht mal irgendwie über deine Firma was schreibst, sondern über deinen Job, über deine Erfahrung im Job und so weiter und so fort, glaube ich, ist es ja nichts irgendwie, womit man Stress hätte, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, aber wenn mir die Firma verbieten würde, auf LinkedIn aktiv zu werden, dann wäre das für mich tatsächlich auch schon ein Grund, wo ich sagen würde, okay, da würde ich die Firma das sehr in Frage stellen, ob ich hier an der richtigen Stelle bin. Und ich glaube, dafür gibt es im Sales zu viele Möglichkeiten zu sagen, hey, ich switche dann nochmal nach zu einer anderen Firma, wo das vielleicht ein bisschen offener gesehen wird. Ich würde das aber dann im Bewerbungsprozess auf jeden Fall auch ansprechen und sagen, hey, bei der letzten Firma oder bei der aktuellen Firma ist das so und so. Wie ist das bei euch? Wird das ein Problem? Kann ich das machen? Das sollte immer sein, aber ja, manchmal hat man dann gleich Firmen dabei, okay. wo das sagt, hey.
Ja, finde ich gut. Ich glaube, es ist halt wie immer so eine Frage der Kommunikation, ne? Tatsächlich wirklich zu überlegen, okay, wird es mit eingebaut? Ist es mit eingebaut? Wenn ja, inwieweit ist es Teil? Ich bin da voll dabei, wenn deine Zielgruppe da gar nicht unterwegs ist und du genau weißt, okay, es hat keinen Impact, dann mach das aus Spaß an der Freude, um dir deine Personal Brand aufzubauen. Dann ist außerhalb der Arbeitszeit durchaus, glaube ich, auch was sehr legitim ist. Also wenn es wirklich keinen Impact hat, aber wenn es irgendeine Form von Impact hat, dann würde ich schon sagen, ja, mach das auf jeden Fall. Wenn du jetzt so guckst, du startest demnächst deine Company, was würdest du sagen, drei Tipps, die Leuten die Personal Brand oder das Aufbauen der Personal Brand einfacher machen? Hast du drei, wo du sagen würdest, ja, das sind so meine drei Top-Tipps, die würde ich auf jeden Fall nehmen?
Ja, Ich glaube, vielleicht der erste Tipp, schreib immer aus der Ich-Perspektive, was du erlebt hast, weil das ist was, was keiner da draußen kopieren kann, auch nicht durch KI zum Beispiel kopieren lassen kann, weil das sind einfach deine Erfahrungen, die du gemacht hast in den verschiedenen Situationen. Dann, was mir hilft, ist einfach so zu schreiben, wie ich spreche. Klingt manchmal abgetroschen, aber irgendwie ist das, glaube ich, was, wo die Leute sagen, okay, das liest man dann ein bisschen, liest man dann vielleicht eher. Und als dritten Tipp vielleicht, nicht alles zu durchdenken und auch nicht versuchen, den Post 20 Mal umzuschreiben, nur weil man sich gedacht hat, das ist jetzt nicht die perfekte Hook oder, keine Ahnung, der perfekte Post oder so ein Rechtschreibfehler drin oder sowas oder sonst sowas. Also ich muss halt gestehen, am Anfang habe ich relativ viel in Entwürfen verbracht und relativ viel Post geschrieben und dann nicht veröffentlicht und geschrieben und so weiter. Und also einfach lieber, fast eigentlich wieder ungefiltert. Also fast. Ungefiltert einfach schreiben, das bringt dann am meisten. Und vielleicht noch Tipp 4, sich nicht verrückt machen lassen von den Impressionen. Also die schwanken auch immer wieder und niemals einen Post beurteilen, weil der nur 1000 Impressionen oder keine Ahnung, 2000 oder 500 Impressionen bekommen hat. Weil man sich auf 500 Impressionen sind immer noch 500 Leute, die man erreicht hat. Und wenn man sich im Vorfeld irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, mein Audimax in der Uni-Zeit war damals, ich weiß nicht, 400 bis 600 Leute konnten, glaube ich, da rein. Nagel bin ich da drauf fest. Aber die Leute alle erreichen mit der Idee, die man in dem Moment hatte, zu schreiben, ist schon Wahnsinn. Also, da kann schon viel entstehen.
Ich habe auch noch einen Tipp, den ich eigentlich gerne allen mitgeben möchte. Hört auf, euch mit anderen zu vergleichen. Das ist für mich der ganz entscheidende und wirklich allerwichtigste Tipp, weil da kannst du nur verlieren. Weil das macht keinen Sinn zu glauben, dass du, keine Ahnung, nach kürzester Zeit Impressionen wie ein Jan haben wirst, wie ein Ruven zum Beispiel, die mit Themen rausgehen, die sich ihre Brand aufgebaut haben über Jahre jetzt teilweise, wo du einfach genau weißt, okay, ey, das ist eine ganz andere Geschichte. Leute, macht das nicht. Also das ist wirklich was ich jedem und jeder nur an die Hand geben kann. Nicht vergleichen generell ist der Tod des Vertrieblers, muss man ja sowieso sagen. Aber ich finde gerade speziell auch im Hinblick auf Social Media, es gar nicht machen, weil es macht euch nicht glücklich.
Ja, tatsächlich. Und das schreibe ich zu 110%. Ja.
Gerade wenn man neu anfängt, wenn man frisch dabei ist. Jetzt machst du ja Sales auch schon ein bisschen und hast schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Wir haben immer so eine schöne Frage noch, die wir den Leuten zum Schluss stellen. Du erkennst ja unser Podcast auch schon mal ein bisschen. Dein Sales-Fail, der größte Sales-Fail deiner letzten Zeit. Hau mal gerne einen raus. Gerne anonymisiert, außer dass wir wissen, dass du es verkackt hast. Aber was ist dir so passiert, wo du sagst, da habe ich gut was draus gelernt, aber das hat auch echt wehgetan?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also ich hatte auf jeden Fall schon einige Fails im Sales. Also das muss ich auf jeden Fall dazu sagen. Keine Ahnung, so Klassiker, wie dann irgendwie, weiß nicht, Cold Call, falsche Person oder sowas oder so ein Kram. Aber jetzt im Sales auf jeden Fall, wenn ich so Schritt jetzt absolut überlege, jetzt, oder in der Position zum Beispiel, dann einfach auch mal die verloren, wo vielleicht die Timeline hätte ein bisschen strikter sein können, wo eigentlich von vornherein schon ein gewisses Projekt stand und ich glaube, hätte ich da noch mehr Drive reingebracht und hätte ich auch noch gesagt, okay, da muss so eine extra Meile gegangen, ich glaube, dann wäre das Projekt auch zustande gekommen oder eher zustande gekommen. So habe ich jetzt gar nicht mehr erfahren, wie der Stand damit ist. Das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich mitgenommen habe, weil das hätte auch, war ein sehr großes Projekt und hätte auch nochmal einen guten Schwung quasi gegeben. Was daraus für mich mitgenommen habe, ist einfach, es lohnt sich im Sales die extra Meile zu gehen und manchmal ist es einfach dieses, dass man kann es nicht immer alles beeinflussen, das habe ich daraus auf jeden Fall auch mitgenommen. Und wenn der Case sehr kompliziert ist, dann man sich am besten einfach Hilfe, weil dann relativ schnell schon Hilfe, weil daraus kann man einfach sehr, sehr viel mitnehmen. Und das auf jeden Fall hat sich eingebrannt. Das definitiv. Aber das kann ich zum Beispiel auch empfehlen, so Sachen nehmen als Story für LinkedIn. Ich habe zum Beispiel mal einen Deal verloren, darüber geschrieben und ich glaube, der hatte nachher, 6.000 oder 7.000 Impressionen, der Post. So, und das heißt, wenn man wieder in Cost per Mile umrechnet mit seinen, lass uns 50 Euro nehmen pro Impression, damit habe ich trotzdem 300 Euro Marketing-Value für mich generiert,
wo dann Leute das haben. Ja.
Und es zeigt halt auch, du bist halt auch nur ein Mensch. Also ich mache halt auch Fehler, keine Ahnung, auch heute noch, auch so klassische Anfängerfehler passieren halt manchmal auch, wenn ich zum Beispiel überlege bei Cognizant, manchmal auf Zeiten, wo man dann teilweise 6, 7, 8 Calls hintereinander hatte und dann zur Nachbereitung, klar, dann versuchst du das entsprechend mit Gong-Recording dann zu transkribieren und dann versuchst du dich an den ersten Call zu erinnern, oder hast man Vornamen falsch geschrieben, zum Beispiel habe ich da auch gemacht, bei einem Kollegen, also bei einem Kunden, und habe das relativ spät abends, war ich im Zug nach Hause, keine Ahnung, 7:30, noch in der Bahn, weil Bahn halt Verspätung oder sowas, dann lange dauert, und dann wenig später, dann habe ich das gesehen, war auf dem Handy, war schon aus der Bahn wieder raus und habe dann auch nochmal kurz hinterher geschrieben, hey, sorry, krass, voller Tag gewesen, habe das korrigiert, nächsten Tag mit dem Kunden telefoniert, war gar kein Problem. Also Menschen und Fehler passieren.
Ja. Finde ich ein super guter Hinweis. Einfach wirklich nie zu vergessen, dass wir ja alle Menschen sind und dass man was durchrutscht, dass man Fehler macht, weil das macht ja keiner absichtlich oder aus Boshaftigkeit, sondern das ist halt wirklich einfach was ja passiert, ne? So, was nicht passieren sollte, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber sind einfach Dinge, die passieren und dann einfach, glaube ich, das mit einem Augenzwinger zu sehen, gleichzeitig aber auch für sich selber was daraus zu lernen, dann hat man auf jeden Fall immer was mitgenommen. Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, mein Lieber, ich würde sagen, wir sind zeitlich voll gut drin. Das sieht Bombe aus. Ist wie immer super spannend, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man erstmal ins Reden kommt, stelle ich fest. Lass uns die Gunst der Stunde nutzen, nochmal den Leuten zu erzählen, was machst du jetzt genau, was können Kunden bei dir buchen, was übernimmst du für Kunden, hau da gerne nochmal so ein bisschen einen raus, dass wir das so ein bisschen mitpushen können.
Ja, vielen Dank. Also ab Februar, also wenn ihr die Folge hört, könnt ihr euch bei mir einfach über LinkedIn zum Beispiel melden, gerne über LinkedIn. Und ich mache Cold Calling Done for You, das heißt entsprechend im B2B-Bereich für Unternehmen, Kaltakquise und Cold Calling Training, damit die Vertriebsteams einfach keine Angst mehr vom Hörer haben, den einfach in die Hand nehmen und dann einfach anrufen und teile dann auch gerne meine Insights, wie ich das zum Beispiel mache und vorbereite. Und ganz daneben ist noch so ein kleines, ich würde sagen, Herzensprojekt von meiner Seite, einfach LinkedIn Personal Branding für Vertriebsteams aufzubauen, damit Teams einfach konsistent dranbleiben, sichtbar werden und auch diesen, ich würde sagen, Vorteil von LinkedIn genießen können, dass man einfach darüber ohne viel Aufwand nachher seine Inbound-Leads generieren kann und Vertrauen zu Kunden aufbauen kann, die man so vielleicht vorher noch gar nicht kannte. Das ist so das, was ich anbiete.
Okay, sehr cool. Also Leute, ganz wichtig für euch, vernetzt euch mit dem Darius, folgt ihm auf LinkedIn, kommentiert seine Beiträge. An dieser Stelle auch nochmal ganz große Props an die STRs of Germany, weil so haben wir uns kennengelernt. Ich kann es immer nur wieder sagen, ich habe es jetzt auch letzte Woche gerade mit Felix besprochen, Community ist im Sales alles, gerade wenn man neu anfängt, wenn man noch nicht weiß irgendwie, was soll ich eigentlich machen, wo lerne ich, wo finde ich Leute, von denen ich lernen kann, vernetzt euch da auf jeden Fall mit den richtigen Leuten, schaut mal in der Community vorbei, wer da alles so dabei ist, da gibt es wirklich Insights von bis, es ist alles dabei. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Die findet ihr auch bei Insta, glaube ich, zusätzlich zu LinkedIn, eigene Webseite. Insofern an der Stelle, Props gehen da immer raus. Und Darius, dir vielen Dank. Es war mir ein Fest. Schönes Thema. Lohnt sich immer drüber zu reden, glaube ich, gerade Cold Calling. Ich muss mal gucken. Ich wollte demnächst sowieso noch mal eine Folge mit Danny machen. Da müssen wir mal sehen, dass wir dieses Thema noch mal etwas tiefer angehen. Ansonsten, ja, Ansonsten bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Euch allen, folgt uns bei Insta, TikTok, LinkedIn. Vernetzt euch mit Aldin, mit Patrick, meinen beiden Co-Hosts. Folgt uns, kommentiert, liked, hört den Podcast auf allen bekannten Plattformen. Spotify, Apple und wie sie alle heißen. Wer es noch nicht getan hat, shame on you. Und ansonsten würde ich sagen, Darius, wir schicken unsere Zuhörer in eine schöne Restwoche. Und ich sage an dieser Stelle schon mal adios.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Björn, und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke.